Guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder in Lützelinden sein kann. Es ist schon ein bisschen her. Die letzten Male, wenn ich hier war, waren immer irgendwelche besonderen Festivitäten. Die letzte normale Predigt, zu der ich hier war, ist 2016 gewesen, habe ich nachgeschaut. Also das ist schon ein bisschen her. So, also mal gucken, ob meine Präsentation funktioniert. Ja. Das ist eine Seite aus der Gemeindeliste. Gemeindeliste der EG kennt ihr sicherlich alle. Die habe ich immer als erste Folie von allen meinen Präsentationen, weil ich immer wieder in Gemeinden komme, wo Leute die Gemeindeliste der EG nicht kennen. Deshalb nutze ich jedes Mal die Gelegenheit, dass ich diese Seite dann aufblättere. Da ist also natürlich eure Gemeinde hier in Lützelinden drin, aber alle anderen Gemeinden der EG auch. Und dann kann man, wenn man sonntags mal woanders ist oder in Urlaub ist, kann man immer gucken, wann haben die Gottesdienst und was findet da statt und wer ist der Gemeindeleiter, wen kann ich anrufen, wenn ich irgendeine Frage habe. Gut, dass es das gibt und die kommt jedes Jahr neu raus und es werden so viele davon gedruckt, dass jede Familie zumindest in der Gemeinde eine haben kann. Also falls das noch nicht der Fall ist, es gibt noch welche von diesem Jahr, aber bald kommt ja auch schon die neue. Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, das euch vielleicht wundern wird. Neue Menschen mit alten Macken heißt das Thema. Es geht um das Spannungsfeld des geistlichen Lebens. Und ich will euch auch kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin ja nicht mehr Direktor der EG, seit Ende 23 schon nicht mehr, aber ich bin noch angestellt in der EG und ich bin viel in den Gemeinden unterwegs. Und häufig zu irgendwelchen Vorträgen oder auch Sonntagsgottesdiensten. Und ich lerne viele Leute kennen auf diese Art und Weise und merke, dass es auch in unseren Gemeinden oft Menschen gibt, die nicht ganz einfach sind. Neulich war ich in einer Gemeinde, da sagte einer zu mir, ich weiß auch nicht, warum wir schwierige Menschen so anziehen, es kommen ständig neue dazu, aber da sind viele schwierige Leute. Da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich ein Kompliment, wenn die nirgendwo anders unterkommen und dann zu euch kommen, das ist doch super. Ja, es ist tatsächlich so, auch Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, sind nicht unbedingt einfache Menschen. Und es gibt da ein Spannungsfeld und darüber möchte ich gerne heute Morgen etwas erzählen. Kürzlich war ich zu einem Wochenende in der Gemeinde, die hatten sich das Thema ausgesucht, Menschen, die Gott nicht gebrauchen kann. Und das sind alles so ein paar Eindrücke gewesen, die ich mit diesem Thema verbinde. Wir würden uns natürlich wünschen, dass Christen ansteckend fröhlich sind und mit Begeisterung für Jesus unterwegs sind. Ja, wenn man denen begegnet, dann bekommt man Lust, Christ zu werden. Die sind so ansteckend fröhlich, dass man gar nicht anders kann, als sich für den christlichen Glauben zu interessieren. Und mit denen ist man gerne im Gespräch und man freut sich. Das sind Menschen, die freuen sich, wenn sie in der Bibel lesen, wenn sie andere Christen treffen, die fröhlich von dem erzählen können, was sie mit Jesus erlebt haben, so wie dieser kleine Junge da mit der Bibel auf dem Schoß. Aber leider sind ja nicht alle Christen so. Es gibt auch solche, die sind eher so unterwegs wie diese beiden alten Herren. Kennt ihr die? Genau, die sind Kult seit über 50 Jahren. Ja, die sind aus der Muppets Show. Und im englischsprachigen Raum kennen auch alle die Namen, hier bei uns nicht, aber die haben tatsächlich Namen, die heißen Waldorf und Stadler. Und die sind dafür berühmt und berüchtigt, dass sie an allem etwas zu nörgeln haben. Egal was passiert, die haben an allem was auszusetzen. Die sind nie Leute, die sich irgendwo engagieren, die sich einbringen, die mithelfen, aber die das kritisieren, was die anderen machen. Ja, und egal was passiert, die sitzen auf ihrem Balkon in der Loge und gucken auf die Bühne und nörgeln an dem rum, was da unten passiert. Und manchmal sind die richtig böse, manchmal auch lustig. Ich habe euch mal einen recht unverfänglichen Witz mitgebracht von denen, der heißt, du bist so hässlich, bei dir würde man nur einbrechen, um die Vorhänge zuzuziehen. Also sie haben immer was Böses auf den Lippen und sind nervig. Und tatsächlich gibt es auch in christlichen Gemeinden solche Leute, die nervig sind. ja, die einem auf den Sender gehen, weil sie an allem etwas auszusetzen haben und weil sie sich über ganz viele Dinge ärgern und in jeder Suppe das Haar finden. Und wenn sie es nicht finden, dann schütteln die so lange mit dem Kopf, bis eins reinfällt, und dann kann man das auch thematisieren. Und das ist tatsächlich Fakt, sowas gibt es auch in christlichen Gemeinden. Und deshalb dieses Thema heute Morgen vom Spannungsfeld des neuen, christlichen Lebens. Ich habe dazu zwei Bibeltexte mitgebracht, einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief und einen kleinen Abschnitt aus dem Kolosserbrief, die dieses Spannungsfeld mal aufzeigen. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, und das kennt ihr sicherlich sogar auswendig, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der eine Pol, ja, von diesem Spannungsfeld des christlichen Lebens. Wir sind eine neue Kreatur. Und über diesen Vers möchte ich gerne heute Morgen am Anfang etwas sagen. Eine steile These, die Paulus da aufstellt: Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Was heißt das eigentlich? Und dann möchte ich etwas aufzeigen, was es noch nicht heißt, denn wir sind ja auch noch in dieser Welt und wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und in einem anderen Text beschreibt Paulus in Kolosser 3 nämlich, dass wir auch als Christen mit vielen Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen haben und dass nicht alles neu ist an der Kreatur, die wir nun eigentlich sind. Und über diese beiden Dinge möchte ich heute Morgen etwas sagen. Wer mal gehört hat, Predigten müssen immer drei Punkte haben, der wird heute Morgen enttäuscht, meine hat nur zwei. Ja. Das eine, was neu ist am geistlichen Leben, und das andere, was vielleicht noch nicht so neu ist, wie es sein sollte. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir eine Begebenheit eingefallen, die liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Das war so aus der Zeit, wo ich ganz frisch zum Glauben gekommen bin. Das ist jetzt schon über 4 Jahrzehnte her, eigentlich schon 5. Und da kann ich mich erinnern, ich war damals dann relativ schnell Jugendleiter geworden in der Gemeinde, zu der ich damals gehörte. Und dann haben wir mit den Mitarbeitern dieses Jugendkreises haben wir eine Schulung besucht, und diese Schulung hatte das Thema persönliche Evangelisation. Und es ging in dieser Schulung darum, wie man vom Glauben an Jesus so spricht, dass Leute, die keine Ahnung davon haben, verstehen, wovon man redet. Also im Prinzip so eine Anfängerschulung, wie man nicht die grundsätzlichen Fehler macht, wenn man über den Glauben redet, damit die Leute nur staunen und denken, was will der uns denn sagen? Und obwohl das jetzt 4,5 Jahrzehnte her ist, kann ich mich noch an 2 Begebenheiten von dieser Schulung sehr gut erinnern. Es war nämlich so, dass wir aufgefordert wurden, dass wir erzählen sollten, wie wir zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und die anderen, die da saßen, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, vielleicht 20, 30 Leute, die sollten das dann beurteilen, ob man das verstehen konnte oder nicht. Videokameras gab es damals noch nicht, dass man das aufgezeichnet hätte, also man schrieb das dann auf, wenn einem irgendwas auffiel, und dann wurde das nachher ausgetauscht. Und an 2 von diesen Begebenheiten kann ich mich gut erinnern. Da war nämlich einer, der erzählte in epischer Breite, wie sein Leben gewesen war, bevor er Jesus kennengelernt hatte. Und er hat das sehr stark ausgeschmückt, was er alles gemacht hat und so weiter. Und dann sagt er, und dann war ich in einer Evangelisation und dann habe ich mich übergeben. Und dann war fertig. Dann setzt er sich wieder hin. Und natürlich hatten wir eine gute Gelegenheit, jetzt darüber zu diskutieren. Konnte man das jetzt verstehen, was der sagen wollte? Ja, es war ein bisschen merkwürdig. Und einmal die Wortwahl natürlich, da stellen sich viele Leute was ganz anderes drunter vor. Aber was die Leute natürlich noch mehr gestört hat, die wollten jetzt wissen, was ist denn jetzt danach passiert? Ja, da konnte er nichts zu sagen. Nur das, was vorher gewesen war. Und eine andere Episode aus diesem Treffen war, dass jemand erzählte, wie sein Leben gewesen ist, bevor er Jesus kennenlernte. Und dann sagte er, dann wurde ich Christ und dann ist in meinem Leben alles neu geworden. Und er gab keinen Hinweis darauf, was das denn jetzt war, was neu geworden ist. Und da gab es eine Rückfrage, dann sagt jemand, ja, was denn? Und dann sagt er, ja, alles halt, einfach alles. Und wir waren uns einig, das reicht auch nicht. Man muss schon noch irgendetwas benennen können, was sich denn geändert hat, wenn man Christ geworden ist und mit Jesus unterwegs ist. Und obwohl das 45 Jahre her ist, kann ich mich daran noch gut erinnern. Und als ich vor langer Zeit mal ein Buch von Spurgeon las, berühmter englischer Prediger, der hatte seine Haushälterin gefragt, die bei seinen Predigten zum Glauben gekommen war, was sich denn in ihrem Leben geändert hätte, als sie Christ geworden ist. Und diese Frau hat damals zu Spurgeon gesagt: Seit ich Christ geworden bin, kehre ich auch unter den Matten. Das war für Spurgeon so wichtig, dass er das in einem seiner Schriften erwähnt hat. Ja? Das heißt, diese schlichte Frau konnte zumindest etwas benennen, was sich in ihrem Leben verändert hat, nachdem sie Christ geworden war. Und das muss auch so sein. Es muss sich etwas ändern in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und ich möchte eben diese beiden Dinge heute Morgen mal gegenüberstellen. Das Erste, jeder, der Christ wurde, ist eine neue Kreatur. Das sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Ich habe ja 30 Jahre an einem theologischen Seminar unterrichtet. Und wenn wir jetzt im theologischen Seminar wären, dann würde ich jetzt einen längeren Exkurs machen darüber, an welche Leute hat Paulus diesen Brief geschrieben, diesen 2. Korintherbrief. Da wir im ganz normalen Gottesdienst sind, dehne ich das nicht so aus, aber es ist trotzdem wichtig, an dieser Stelle das zu wissen. Was waren denn das für Menschen, an die Paulus das geschrieben hat? Nun, Paulus schreibt an die Korinther. Korinther heißt für uns natürlich nur Menschen, die in einer Stadt gelebt haben, aber für die damalige Zeit war es klar, was das bedeutete, wenn Paulus einen Brief an die Korinther schrieb. Korinth war ein Knotenpunkt der alten Welt. Und Korinth hatte eine Besonderheit, die nur ganz wenige Städte haben. Korinth hatte zwei Häfen. Auf jeder Seite der Stadt war ein Hafen. Und für Hafenstädte galt schon in der Antike, was auch heute noch für Hafenstädte gilt, Hafenstädte sind in der Regel meistens besonders verdorbene Städte. Ja, weil da alle möglichen Leute zusammenkommen, die sind auch nur kurze Zeit da, da spielt es keine Rolle, wie man sich da benimmt. Und Korinth war besonders berühmt. Es gibt ein Wort in der Sprache des Neuen Testaments und auch in der Sprache, die damals gesprochen wurde, das heißt übersetzt Korinthern. Korinthiazestai heißt dieses Wort auf Griechisch und es bedeutet Leben wie ein Korinther. Und Leben wie ein Korinther bedeutet Leben wie die Sau. Ganz platt gesagt. Ohne ethische Maßstäbe. Leben ohne für irgendetwas verantwortlich zu sein. Leben so, wie es einem Spaß macht, ohne über die Folgen nachzudenken. Das war das Image, das diese Stadt hatte. Korinth. Und an diese Menschen schreibt Paulus diesen Satz, die in der Stadt Korinth zum Glauben gekommen sind und die da in einer Gemeinde sind. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und diese Leute wussten, was das bedeutet, dass sich was geändert haben muss im Leben. Denn die hatten alle möglichen Probleme. Da waren auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen in dieser Gemeinde. Ja, wir können das an einigen Stellen im 1. Korintherbrief lesen. Da waren Prostituierte dabei, es waren Flüchtlinge dabei, es waren natürlich auch ein paar angesehene Leute dabei. Es war ein bunter Mix, aber auch ganz viele Leute mit einer Ethik, wo wir eher die Nase rümpfen würden und sagen würden, na, wie kann man denn so leben, wenn man Christ ist? Und bei so einer bunten Truppe ist es umso erstaunlicher, dass Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Kreatur, sagt Paulus. Und dieser Begriff in Christus sein, den finden wir ganz oft in den paulinischen Briefen, der bedeutet mit Jesus verbunden sein, also Christ sein. An einer Stelle sagt Paulus, erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch ist. 2. Korinther 13 steht das. Christus in uns, das ist die Formulierung, die Paulus wählt, wenn er über Christsein redet. Christsein ist also nicht nach biblischer Lesart, dass man einen bestimmten Lebensstil angenommen hat oder dass man christlich sozialisiert ist oder dass man von einer bestimmten Kultur fasziniert ist. Noch nicht einmal, dass man Glaubenssätze für wahr hält, sondern Christsein bedeutet mit Jesus verbunden sein, in Jesus Christus sein. Und von den Menschen sagt Paulus, die sind eine neue Kreatur. Ja, deshalb nennt die Bibel an anderer Stelle das, was da passiert, wenn jemand Christ wird, der wird von Neuem geboren. Der kriegt eine neue Identität. Der gehört jetzt ganz eng zu Jesus. Eine neue Kreatur, Paulus benutzt das Standardwort für Schöpfung, das wir an ganz vielen Stellen in der Bibel finden. Also wir sind eine neue Schöpfung, ein neues Geschöpf, wenn wir zu Jesus gehören. Ob wir das immer erkennen, ob andere das immer erkennen, spielt da zunächst mal keine Rolle. Also wenn ich manchmal morgens nach einer schlechten Nacht vor dem Spiegel stehe, kann ich nicht erkennen, dass ich eine neue Kreatur bin. Ja, dann denke ich, boah, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Wir sind als Christen eine neue Kreatur. Und dann setzt Paulus noch einen drauf, er sagt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und die Korinther hatten ja viel erlebt. Ja, die wussten, was das bedeutet, wenn sich was verändert hat. Wenn wir in den ersten Korintherbrief reinschauen, dann sehen wir, was die alles für Probleme hatten. Da bin ich froh, dass wir in vielen unserer Gemeinden diese Probleme zumindest nicht in dieser Dichte haben, die Korinther alle hatten. Da gab es in der Ethik ganz, ganz viele schwierige Dinge. Es gab zwischenmenschliche Probleme. Beispiele in Hülle und Fülle. Und Paulus sagt, wenn ihr zu Jesus gehört, dann hat was Neues bei euch angefangen. Egal was kommt, egal was die Leute denken, wie ihr eingeschätzt werdet, es hat etwas Neues begonnen. Gott hat euch verändert. Diejenigen unter euch, die vielleicht die alte Lutherbibel kennen, finden an dieser Stelle vielleicht noch im Gedächtnis eine andere Formulierung. In der alten Lutherbibel hieß nämlich dieser Satz, siehe, alles ist neu geworden. Das liegt daran, dass Luther 1520er Jahre noch eine Textvorlage hatte, die viel jünger war als das, was wir heute haben, wo dieses alles drin steht. In den näheren Texten am Ursprung des Neuen Testaments steht, siehe, ein Neues hat begonnen oder ein Neues ist geworden. Und das ist ja auch viel eher das, was wir erleben, nicht das alles neu geworden ist, sondern dass zunächst mal ein Schalter umgelegt worden ist, die Richtung geändert worden ist. Und genau das ist ja die Erfahrung, die wir machen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir einen neuen Sinn haben, dass wir eine neue Richtung haben in unserem Leben und dass dann Veränderungen beginnen, manchmal dramatisch, manchmal etwas langsamer, als wir uns das wünschen, aber es beginnen Veränderungen, Neues ist geworden. In der Seelsorge hat mir mal jemand gesagt, auf die Frage, was sich denn in seinem Leben verändert hat, seit er Christ geworden ist, er sei früher jemand gewesen, der hinter der Sünde hergelaufen ist und jetzt sei er jemand, der vor der Sünde wegläuft. Das ist auch schon eine große Veränderung. Ja, er weiß, er hat noch nicht alles geschafft und hat noch nicht alles in seinem Leben im Griff, aber es hat sich was Grundlegendes verändert, die Richtung hat sich verändert, es hat etwas Neues angefangen. Und das, sagt Paulus, betrifft alle. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer Jesus im Herzen hat, ist eine neue Kreatur. Und im Kolosserbrief spricht er dann darüber, wie neu diese neue Kreatur ist. Und er widmet ein ganzes Kapitel diesem Thema. Kolosser 3 steht das, das will ich natürlich jetzt nicht ganz lesen, sondern nur einen Auszug daraus. Paulus beantwortet die Frage, was denn jetzt neu ist an der neuen Kreatur und was noch nicht so richtig neu ist und noch neu werden muss. Und er nutzt dazu ein Bild. Er sagt, wir sind neu geworden, also gleiche Gedanke wie in 2. Korinther 5, aber wir müssen das, was uns noch anhängt vom alten Leben, so wie alte Kleider, ablegen. Das ist sein Gedanke. Und es steht in Kolosser 3, ab Vers 8. Paulus sagt, jetzt aber legt das alles ab. Doppelpunkt. Und dann kommen verschiedene Verhaltensweisen, die wir mitgebracht haben von unserem früheren Leben. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Paulus redet hier, und das finde ich sehr beeindruckend, zu Christen, zu Leuten, die mit Jesus unterwegs sind. Und all diese Eigenschaften, die er nennt, betreffen Menschen wie wir, wie uns. Ja, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, haben mit all diesen Dingen Probleme. Wir sind neue Menschen, aber leider haben wir noch so manche alte Macke, und über die muss man nachdenken und man muss sie ganz bewusst wahrnehmen. Und da Paulus zu Christen redet, redet er natürlich auch heute zu uns, auch hier in Lützelinden. Zuerst erzählt er mal den Kolossern, das lese ich jetzt nicht, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, was früher in ihrem Leben alles gewesen ist. Kann man in den Versen 5, 6 und so weiter sehr gut nachlesen, wie sie früher gelebt haben in Unreinheit und Leidenschaft und Habsucht und so weiter. Und jetzt, wo sie mit Jesus unterwegs sind, jetzt hat sich etwas verändert in ihrem Leben. Und die alten Eigenschaften, die sind noch nicht ganz weg, aber sie müssen ganz bewusst beiseite gelegt werden. Und Paulus nimmt tatsächlich das Bild von Kleidern. Er sagt, das ist wie ein falsches Kleid, das du anhast. Ein Kleid, das nicht passt zu der Situation, in der du jetzt bist. Ja. Wie schmutzige Kleider, die man ablegt, wenn man in einen Kontext geht, wo man sich eigentlich sauber angezogen hat. Wir kennen das, ja. Wenn man so richtig dreckig ist, dann kann man damit nicht zu einer Hochzeit gehen. Das kommt ganz schlecht. Wir haben vor einiger Zeit, vor 2 Jahren, ein neues Sofa gekauft. Und jedes Mal, wenn ich aus der Garage komme und einen Ölwechsel gemacht habe oder sowas, dann sagt meine Frau, ich sollte nicht mit dieser Hose auf dieses Sofa gehen. Das passt einfach nicht. Ja, also es gibt gewisse Klamotten, die man in bestimmten Kontexten zwar kennt, aber die in andere Kontexte überhaupt nicht reinpassen. Und das sagt Paulus hier, es gibt Kleider, die euch anhaften, die müsst ihr ablegen, die gehören nicht mehr zu eurem neuen Leben dazu. Und er nennt ganz konkrete Beispiele. Er sagt, Zorn und Wut sind solche Kleider, die ihr ablegen müsst. 2 biblische Begriffe, die ziemlich nah beieinander liegen, aber doch was Unterschiedliches bezeichnen. Der Zorn ist das, was so in einem drin ist, was einen so ärgert, ja, was man aber noch nicht nach außen sehen kann, aber was einen innerlich aufwühlt. Und Wut ist das, was nach außen dringt und wo man dann explodiert und wo andere das auch spüren, dass man richtig verärgert und zornig ist. Und Paulus sagt, diese beiden Dinge, die innere Aggression und auch das, was dann ausbricht nach außen, das gehört einfach nicht zu eurem neuen Leben dazu. Jetzt haben Menschen, die vom Temperament her etwas ruhiger geraten sind, so wie ich beispielsweise, die haben den Vorteil, dass sie manchmal für heiliger gehalten werden, als sie wirklich sind. Ja, weil das nicht so nach außen explodiert, wenn man sich ärgert. Aber Paulus nennt hier ganz bewusst diese beiden Dinge. Ja, er sagt, beides ist nicht in Ordnung. Das gehört zu eurem alten Leben und nicht zu eurem neuen Leben. Und jeder von uns kennt natürlich die Bereiche, wo das nötig wäre, dass da Veränderung passieren muss. Ich war ja in früheren Jahren sehr viel mit dem Auto unterwegs, bin auch jetzt noch recht viel unterwegs, nicht mehr ganz so viel. Und ich muss euch sagen, die Zahl der Menschen, die nicht Auto fahren können, nimmt exponentiell zu. Ja, egal, wo ihr unterwegs seid, es gibt so viele Deppen auf der Straße, die nicht Auto fahren können, es ist unfassbar. Ja, und dann sitzt du da in deiner Blechkiste und dann nimmt dir wieder einer die Vorfahrt oder er entdeckt nicht, dass rechts auch noch eine Spur ist, die frei ist. Und du denkst, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann fährst du lange hinter dem her und du kannst nicht vorbei und dann merkst du, wie der Pegel steigt. Jeder kennt da vielleicht seine Dinge, die geändert werden müssten. Erinnert mich an die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das mit seinem Papa im Auto unterwegs war und dann, als sie nach Hause kommen, fragt die Mama, na, wie war's denn? Und dann sagt das Mädchen, ach, wir haben ganz viele Tiere gesehen unterwegs. Rindviecher, Rhinozerosse, Kamele, Affen und so eine gesenkte Sau war dabei. Jeder weiß, wo diese Bereiche sind, wo vielleicht eine Veränderung nötig ist in unserem Leben. Paulus geht noch weiter, er sagt, Bosheit ist ein Thema. Bosheit ist ein Thema für Christen? Ja, leider. War schon zu biblischen Zeiten ein Thema. Der Apostel Jakobus sagt im ersten Kapitel seines Briefes: Legt ab allen Vorrat an Bosheit bei euch. Das muss man mehrfach lesen, um zu verstehen, da steht tatsächlich Vorrat. Wir haben einen Vorrat an Bosheit in uns. Bei manchen Leuten kann man das gut nachvollziehen, bei anderen denkt man, ja, das kann doch nicht sein, sondern nette Leute. Aber Jakobus sagt das, legt ab allen Vorrat an Bosheit in euch. Und manchmal, wenn Leute wirklich in einer Situation sind, wo Dinge anders laufen, dann kommt das raus, dann spürst du, wow, die sind sowas von unzufrieden mit dieser Welt und mit sich selber und mit anderen Leuten und das ist so schwierig. Ich war viele Jahre lang als Reiseleiter für Israelreisen zuständig, als ich noch am theologischen Seminar war. Also alle paar Jahre gab es eine Israel-Studienreise und dann hatten wir Gruppen, so in der Regel so um die 40 Leute, mit der wir dann durchs Land gefahren sind und verschiedene Sachen besucht haben. In der Regel haben wir dann so in 4, 5 Hotels gewohnt in dieser Zeit, 10 bis 14 Tage. Und ich erinnere mich an eine Reise, da hatte ich eine Familie dabei, die waren einfach schwierig. Ja, waren ganz fromme Leute, kamen zum Glück nicht aus einer EG-Gemeinde, ich sage euch aber auch nicht, aus welcher Gemeinderichtung die kamen, aber es waren wirklich ganz fromme Leute. Ja, und die waren mit allem unzufrieden, was da passiert ist. Und wenn du Reiseleiter bist, ja, dann irgendwann geht es dir auf den Sender, wenn die an allem was auszusetzen haben. Und so war das bei dieser Familie, die hatten an allem was auszusetzen. Als ich dann ins zweite Hotel kam, da war ich schon vorgewarnt und habe schon dem Manager gesagt, es ist eine Familie dabei, die ist schwierig. Überlegen Sie sich was, die werden sich garantiert über irgendwas beschweren. Und so war es auch. Ja, es dauerte keine 10 Minuten, da stand der Vater mit hochrotem Kopf an der Rezeption und beschwerte sich über das Zimmer. Waren also Vater, Mutter, Tochter, waren 3 Leute. Und er sagt, das sei kein Dreibettzimmer, das sei ein Zweibettzimmer mit 3 Betten. Und das würde sich nicht bieten lassen und er hätte dafür bezahlt und bla bla bla. Zum Glück war der Mensch an der Rezeption ja schon vorgewarnt von mir und er sagte, ich habe eine Lösung für Sie. Sie kriegen ein neues Zimmer. Und dann sind wir hochgestiefelt, ich bin dann mitgegangen zu diesem einen Zimmer, wo sie waren, haben die Koffer genommen und sind in ein anderes Zimmer gegangen. Da muss ich kurz dazu sagen, das Hotel war so L-förmig aufgebaut, ja, am See Genezareth. Und die Zimmer in diesem Hotel waren alle gleich. Nur auf dem einen Flügel waren die spiegelverkehrt zu dem anderen. Aber die sahen wirklich alle gleich aus, auch von der Größe her war das alles identisch. Und dann gingen wir von dem einen Flügel des Hotels in den anderen, kamen in das Zimmer rein und dann sagt der Mann, ja, das ist doch gleich was ganz anderes. Wenn man sich nicht beschwert, kommt man auch zu nichts und so weiter. Und ich habe gedacht, boah, was seid ihr eimer arme Leute. Ja? Ihr seid sowas von unzufrieden mit eurem Leben, habt jetzt viel Geld in die Hand genommen, um da mitzufahren. Jetzt muss alles so sein, wie ihr euch das vorstellt. Bitter. Und das waren Christen, ganz, ganz fromme Leute. Es gibt auch Christen, die schwierig sind. Ja, natürlich. Und Paulus sagt, legt den Vorrat an Bosheit ab. Schändliche Worte, sagt er, Lästerung. Das passt nicht zu euch, will ich jetzt nicht ausbauen, aber vielleicht habt ihr alle viele Beispiele dafür. Ich habe durch meine vielen Jahre am Seminar natürlich sehr viele Facebook-Freunde und ich bin manchmal erstaunt, was Leute, die Christen sind, auf Facebook posten. Ja, da fällt mir dieses Bibelwort ein. Das sind einfach keine guten Gedanken, die da raushauen und die sie für Tausende von Menschen, die das lesen, zur Verfügung stellen. Paulus sagt, das passt nicht zu euch, legt das ab. Und dann lügt nicht, sagt er. Belügt einander nicht. Ein Imperativ, also eine Befehlsform, dass man nicht lügen soll. Das sagt er zu Christen, zu wiedergeborenen Menschen. Was Lügen bedeutet, braucht ja keine Erklärung, das wissen wir alle, was das heißt. Aber ich glaube, er meint hier nicht nur diese großen Lügen à la Münchhausen, wo man von Weitem schon erkennen kann, das stimmt alles nicht, sondern er meint auch diese kleinen Unwahrhaftigkeiten, die uns auch als Christen manchmal zu schaffen machen. Und ich bin manchmal erstaunt, in welchen Kontexten ich in so eine Gefahr komme, dass ich die Wahrheit nicht sage. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man da was Falsches weitergeben kann. Wenn ich zum Beispiel gerade im Büro sitze und ein schönes Päckchen auspacke, das ich bestellt habe, ich interessiere mich sehr für technische Sachen und dann habe ich mir was Nettes bestellt und dann kommt meine Frau rein und sagt, ah, was hat das denn gekostet? Dann sage ich auch ein bisschen über 100 Euro, dann stimmt das auch bei 198 Euro noch, aber es ist halt doch nicht ganz wahr. Ja, und so auf diesem Level, glaube ich, gibt es ganz viel in unserem Leben, wo wir sagen müssen, ja, das ist nicht ganz richtig. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, was wir da manchmal sagen und wie wir mit Dingen umgehen. Und Paulus sagt, das passt nicht zu eurem Leben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das betrifft mich alles nicht, alles kein Problem. Vor einiger Zeit schickte mir jemand diese Postkarte. Und die habe ich mal aufgehoben und habe die eingescannt. Die heißt, verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Vielleicht war das alles kein Thema, was wir gerade genannt haben, aber es gibt noch viele andere Dinge, die jetzt nicht angesprochen worden sind. Wir alle haben mit diesen Dingen zu kämpfen. Ja, und wir denken immer nur, weil andere das in anderen Bereichen Probleme haben, das wäre schlimmer. Aber das ist genauso schlimm. Paulus sagt, alle Voraussetzungen sind gegeben, dass wir diesen Kleidertausch machen können. Alle Voraussetzungen sind gegeben. Das will ich jetzt nicht auslegen, ich will es nur kurz lesen, diese zwei Verse, wo das steht. Paulus sagt, ihr könnt das nämlich, also diese alten Kleider ausziehen und die neuen anziehen. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das heißt genau das Gleiche wie 2. Korinther 5,17. Ihr seid schon eine neue Kreatur. Deshalb könnt ihr das auch. Das ist kein Befehl, den ihr gibt, an dem wir scheitern müssten, denn Jesus hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, weil er uns einen neuen Zugang zum Leben gegeben hat. Wir können das. Wir müssen das nicht krampfhaft tun, sondern wir können es wirklich in der Kraft Gottes tun. Und dann endet dieser Abschnitt, und das ist auch mein letzter Punkt, endet damit, dass eben das Ablegen der alten Kreatur nicht alles ist, sondern dass es dazu auch gehört, dass man den neuen Menschen anzieht, neue Verhaltensweisen anzieht. Und das geht nicht von selber. Es ist nicht automatisch so, dass man das kann, sondern man muss das üben. So wie man viele Dinge im Leben einfach üben muss. Die gehen nicht automatisch. Ja, ich komme zum Beispiel vom Dorf und auf dem Dorf war das normal, dass da alle auch schon mit 10 oder so Trecker und Auto fahren konnten. Das war völlig normal, deshalb war das in der Fahrschule kein Problem für mich, das zu machen, weil ich das schon einige Jahre geübt hatte. Da waren aber Leute in der Fahrschule, die saßen zum ersten Mal im Auto. Und dann erklärt der Fahrlehrer, was sie machen sollen und die waren total überfordert. Ja, dann sagt er, da unten haben sie die Pedale und dann müssen sie lenken und Gas geben und hier auch noch schalten. Und dann sagen die, oh, drei Pedale, ich habe hier nur zwei Füße, wie soll das denn gehen? Ja, und alles ist schwierig und nichts klappt automatisch, weil es nicht geübt ist. Und wenn man dann einige Jahre Erfahrung hat, dann geht das einfacher. Und so ist das auch hier. Diese neuen Verhaltensweisen müssen geübt werden. Und es reicht nicht aus, das Falsche zu unterlassen. Jemand, der alles ausgezogen hat, was nicht zum neuen Leben passt, kann trotzdem falsch angezogen sein. Ja, oder unpassend angezogen sein. Man muss halt das Neue auch anziehen. Und darauf kommt es an. Und dann nennt Paulus einige Beispiele, wie man das anzieht, beziehungsweise was man anzieht. Und wir Christen sollten mehr dafür bekannt werden, dass wir das Richtige tun, als dafür, dass wir das Falsche lassen. Es gibt ja Christen, die sind immer damit unterwegs, was man als Christ alles nicht darf. Ja, ich bin Christ, das mache ich nicht. Ich bin Christ, das gehört sich nicht. Ich bin Christ, das mache ich auf gar keinen Fall. Aber eigentlich sollten wir als Christen dafür bekannt sein, was wir tun, Richtiges tun. Sonst denken Leute, Christ sein ist eine Sammelsurium von lauter Sachen, die man nicht darf. Paulus sagt, nee, ihr sollt das Richtige anziehen, bewusst tragen, neue Eigenschaften anziehen. Und die erste, die er nennt, ist herzliches Erbarmen. So zieht nun an, herzliches Erbarmen. Und das ist ein Ausdruck, ja, den kann man gar nicht so gut übersetzen ins Deutsche. Der hat im Griechischen was mit den Eingeweiden zu tun. Das liegt daran, dass man in der griechischen Sprache die Eingeweide als den Sitz der Gefühle gesehen hat. Also das bedeutet so ein Mitleid mit Menschen, das ein bis ins Innerste trifft, so wie wir vielleicht als Ausdruck haben, das geht mir an die Nieren. Ja, das betrifft mich sehr tief innerlich. Und das ist eine Eigenschaft, die man an uns Christen finden soll. Kann man das spüren, wenn man uns begegnet, dass uns das Schicksal anderer Menschen nicht kalt lässt? Kann man das erkennen, dass wir wirklich intensiv besorgt sind um andere Menschen? Oder spürt man davon gar nichts? Jesus hatte diese Eigenschaft. Markus 1 steht das zum Beispiel, er sieht einen Leprakranken und dann steht in der Luther-Übersetzung, glaube ich, er wurde innerlich bewegt. Ja, das ist genau dieser Ausdruck. Also es hat ihn tief getroffen. Oder er steht vor Jerusalem und er fängt an zu weinen, weil er sieht, diese Stadt ist wie eine Herde, die keinen Hirten hat. Es hat ihn innerlich getroffen. Wenn Christen nicht mehr innerlich betroffen sind von dem Ergehen anderer Menschen, dann fehlt ihnen ganz viel von dem, was wir brauchen, um missionarisch unterwegs zu sein. Es fehlt jegliche missionarische Schlagkraft. Güte und Freundlichkeit, sagt Paulus, das soll man an uns finden. Bedeutet, dass wir bereit sind, Dinge zu geben, die man nicht unbedingt erwarten kann, die über das hinausgehen, was man denken würde, was man tut, jemandem weiterzuhelfen, wenn man nichts dafür kriegt. Jemanden nach Feierabend zu helfen und noch nicht mal den Eindruck zu erwecken, er hätte einem den Feierabend gestört. So wie meine Frau das jetzt vor einiger Zeit erlebt hat in einem Laden. Da war es schon 17:45 und die Verkäuferin hat sie immer noch bedient und die hat schon eine Viertelstunde den Laden zu. Man hat es ihr gar nicht angemerkt. Ja, Freundlichkeit, Demut, sagt Paulus. Demut ist in der Sprache des Neuen Testaments eine Ortsbezeichnung. Es bedeutet ganz tief unten. Und im klassischen Griechisch war Demut ein Schimpfwort. Wenn man gesagt hat, der ist demütig, dann hat man den beschimpft. Für die Nachfolger Jesu ist das ein Ehrentitel, ja, demütig zu sein. Wir haben im Moment seit 2 Jahren die ständige Demonstration von jemandem, der das Gegenteil von demütig ist. Also der Herrscher der westlichen Hemisphäre, ja, ist ja sowas davon überzeugt, dass er der Beste und der Größte und der Schlauste ist. Da kriegen wir das vor Augen geführt, was das bedeutet, wenn jemand nicht demütig ist. Aber Paulus sagt, Demut, das ist das, was wir an uns finden sollen. Das soll man sehen an uns. Diese Eigenschaft hat nichts mit Kuschen oder Kriechen zu tun. Sie ist ein Verhalten, das angemessen ist für Nachfolger Jesu. Das ist der neue Umgang miteinander. Sanftmut, Geduld überspringe ich aus Zeitgründen jetzt. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Auch Vergebung ist so wichtig und in vielen Gemeinden ein echtes Problem. Theoretisch sind alle davon überzeugt, wir sollen vergeben. Aber in der Praxis gibt es so viele Dinge, die nicht vergeben sind und die Gemeinden blockieren. Keine Gemeinde, kein Hauskreis, noch nicht mal eine Ehe ist so vollkommen, dass man Vergebung nicht immer wieder nötig hätte. Und wer das für Luxus hält, der beerdigt die Gemeinschaft. Ich erinnere mich an eine Gemeindeversammlung, auf der ich war, so ungefähr 3 Jahre her. Und es waren etwa 40 Leute da und es ging um die Ältestenfrage und so weiter. Und vorne stand einer, der erhob schlimme Vorwürfe gegen einen anderen, der auch im Raum war. Und er sagt, du hast das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und dann stand der auf, der war auch da in dieser Veranstaltung, der saß in der letzten Reihe und der sagt, ja, das stimmt. Aber zum einen ist es 2 Jahre her, zum anderen haben wir darüber gesprochen und du hast mir vergeben. Da sagt der vorne steht, das weiß ich, aber es musste doch nochmal gesagt werden. Und dann war alles im Eimer. Es war alles wieder kaputt. Die ganze Arbeit der letzten 2 Jahre war kaputt. Weil Vergebung so nötig ist, wenn wir als Christen miteinander unterwegs sind. Ja. Paulus gibt uns da ein sehr, sehr gutes Beispiel und endet mit dem Satz, über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Da geht es nicht um Zuneigung, geht nicht um Sympathie. Es müssen uns nicht alle Leute gleichermaßen sympathisch sein. Auch in meiner Gemeinde gibt es eine Reihe von Leuten, ich käme nicht im Traum drauf, mit denen gemeinsam in Urlaub zu fahren. Ja, weil wir so wenig gemeinsam haben, dass wir das nicht machen würden. Aber es geht um Liebe, die von Gott kommt, und die ist das Band der Vollkommenheit. Ohne Liebe, sagt Paulus, wäre alles umsonst. 1. Korinther 13 kennen wir wahrscheinlich auswendig. Um in diesem Bild von den Kleidern zu bleiben, Paulus sagt, du bist schon gewaschen, ja, du bist schon geduscht, aber die alten Klamotten müssen weg und stattdessen musst du die neuen Klamotten anziehen. Und das ist etwas, was jeden Tag neu passieren muss. Eine neue Kreatur zu werden, ist vielleicht ein punktuelles Ereignis. Ja, ich kenne auch Leute, bei denen hat es das 2-3 Mal wiederholt, weil die das nochmal festmachen mussten. Aber das ist in der Regel ein punktuelles Ereignis. Das macht man einmal und dann hat man angefangen, mit Jesus zu leben. Aber wenn man als neue Kreatur leben will, dann ist das ein lebenslanger Prozess. Und der hört nicht auf. Da kannst du 30 Jahre oder 50 Jahre mit Jesus unterwegs sein und plötzlich entdeckst du in deinem Leben etwas, was du ablegen musst, was nicht passt. Und dann ist es dein Job, das zu machen, das abzulegen, damit andere sehen, ah ja, der ist auch noch auf dem Weg. Und wie toll ist das, wenn jemand, der 70 ist oder noch älter, erkennt, dass er irgendwo falsch gelegen hat und dass er was ändert. Das ist auch für junge Leute ein ganz, ganz tolles Bild. Und das hört nicht auf, solange wir auf dieser Welt sind. Wir sind damit niemals fertig. Und wenn dich jemand in der Gemeinde nervt, weil du ihn schwierig findest, vielleicht ist das genau der Sparringspartner, den Gott dir an die Seite stellt, damit du vorankommst, damit du erkennst, okay, in meinem Leben muss ich auch noch was ändern. Das macht letztlich unsere missionarische Schlagkraft als Christen aus, wenn wir unterwegs sind und wenn wir Veränderungen in unserem Leben zulassen. Amen.